Kapitel 2 – Falsche Vorstellungen von der Hölle. Obwohl die Hölle eine verdrängte Wahrheit ist, scheint der Gedanke an sie in allen Kulturen doch irgendwie ständig präsent zu sein. In diesem Kapitel werden wir kurz auf einige nicht-biblische Höllenvorstellungen eingehen, bevor es dann im Rest des Hörbuches nur noch um die biblische Offenbarung geht. Zuerst sehen wir uns an, was andere Religionen über das Leben nach dem Tod und die Hölle lehren. Es ist bezeichnend, dass auch die anderen großen Religionen eine Hölle für die Ungerechten lehren. Die Hölle in anderen Religionen. Bereits die alte germanische Mythologie kannte ein Totenreich namens Hel, woher sich sowohl unser deutsches Wort Hölle als auch das englische Hell herleiten. Allerdings verstand man unter der Hel nicht unbedingt einen Strafort, jedoch einen Ort ohne Wiederkehr und ohne die Vorzüge des Walhall, in das nur die gelangen, die in einer Schlacht gefallen sind. In den Weltreligionen stellt sich die Hölle wesentlich unangenehmer dar. Der Islam lehrt, dass man beim jüngsten Gericht von Engeln über eine Brücke geführt wird, die zum Paradies führt, sich aber über die Hölle erstreckt. Diese Brücke ist unvorstellbar schmal, dünn wie ein Haar und schärfer als ein Schwert. Die Gerechten können sich mit Not hinüberretten, doch die Ungerechten stürzen in die Hölle hinab. In dieser islamischen Hölle gibt es 7 verschiedene Grade der Bestrafung. Unter anderem wird man so lange herumgedreht, bis die ganze Haut abgeschürft ist, und dann bekommt man eine neue Hülle, damit der ganze Prozess von vorne beginnen kann. Im Koran wird die Hölle beschrieben als Feuer, dessen Brennstoff die Verdammten sind und das 70-mal so heiß ist wie irdisches Feuer. Die Verdammten werden gequält mit Speisen und Getränken, die heiß sind wie geschmolzenes Erz, und mit Kleidern aus flüssigem Kupfer und Teer. Der Buddhismus lehrt viele Höllen auf einer unangenehmen Reise zum Nirvana, dem Auflösen im Nichts. Der klassische Buddhismus lehrt 7 heiße Höllen. Laut gewissen chinesischen Buddhisten foltern Dämonen die Toten auf grausame Weise. Zum Beispiel werden Spöttern die Zungen mit einem rotglühenden Eisen ausgerissen und Lügnern wird geschmolzenes Blei in die Kehle gegossen. Auch der Taoismus lehrt eine Hölle. Im Hinduismus gibt es sogar 21 Höllen, maßgeschneidert entsprechend dem vorausgegangenen irdischen Leben. Wer beispielsweise nicht die Hungrigen gesättigt hat, wird an einen Felsen gekettet und den Raubvögeln preisgegeben, die gierig den Magen auspicken. Ein Ehebrecher wird gezwungen, eine hübsche Frau zu umarmen, die allerdings weißglühend ist, und dergleichen mehr. Alle diese Vorstellungen beruhen wohl lediglich auf Fantasie, Fabeln oder falschen Eingebungen, aber sie zeugen doch davon, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, Prediger 3, Vers 11. Sogar die östlichen Religionen, die oft irrtümlich für sanft und gewaltlos gehalten werden, lehren eine Hölle. Dass man in unserer Gesellschaft so naiv optimistisch die Hölle ignoriert, ist kulturgeschichtlich gesehen die Ausnahme. Die Hölle im Mittelalter. Manche halten die Hölle für eine Erfindung der Kirche des Mittelalters. Tatsächlich hat die Kirche die Hölle unangemessen für moralpädagogische Zwecke verwendet und hat sie instrumentalisiert, um ihre Macht auszuüben. Durch drastische, bildhafte Darstellungen sollte Angst und Schrecken verbreitet, Unterordnung unter die Kirchenobrigkeit erwirkt und die Macht der Kirche gerechtfertigt werden. Wir kennen Gemälde von Hieronymus Bosch, wo den gequälten Seelen Feuer aus Ohren, Augen und Nasenlöchern quillt. Andere sind an der Zunge aufgehängt und werden von unten mit Feuer geröstet. Diese Bilder von Bosch haben die landläufige Vorstellung von der Hölle besonders geprägt. Die Schrecknisse der Hölle haben in seinen Darstellungen grundsätzlich 2 Seiten. Gewalteinwirkung von außen, vor allem durch Dämonenwesen, und die innere Angst und Verzweiflung. Bosch spielt in seinen Gemälden auch auf sein mittelalterliches Umfeld an. Magie, Hexenglaube und Astrologie. Andere Zeitgenossen berichten von Höllenvisionen, wo sie angeblich Menschen sahen, denen das Höllenfeuer so zusetzte, dass Flammen aus ihren Ohren und Augen und Nasenlöchern und aus jeder Pore zuckten. In geradezu karikierender, subtil übertreibender Weise beschrieb der mittelalterliche Dichter Dante Alighieri 1256 bis 1321 in seinem Klassiker Die göttliche Komödie die Hölle. Er erzählt, wie er durch 9 zunehmend grauenhafte Kreise ins Innerste der Hölle geführt wird. Den 7. Kreis schildert er:
Denn nackte Seelen sah ich dort in Scharen, die, alle klagend, jämmerlich und schwer, doch sich nicht gleich in ihren Strafen waren. Die lagen rücklings auf der Erd umher, die sah ich sich zusammenkrümmend kauen. Noch andere gingen immer hin und her. Die Mehrzahl mußt im Gehen ihr Straf erdauern. Der Liegenden war die geringere Zahl, doch mehr gedrängt zum Klagen und zum Trauern. Langsamen Falls sah ich mit rotem Strahl hernieder breite Feuerflocken wallen, wie Schnee bei stiller Luft im Alpental, wie Schnee
bei stiller Luft. Dantes Beschreibung des 9. innersten Höllenkreises gehört dann zu den grausigsten Fantasien der Weltliteratur. Er schwelgt dort in derart grauenhaften Abartigkeiten, dass wir hier auf jede Wiedergabe verzichten. Solche künstlerischen Darstellungen sind zwar eindrücklich, aber nichts als Erfindungen und unbegründete Fantasie. Doch das ewige Gericht ist keine Erfindung der mittelalterlichen Kirche, sondern wird in der Bibel gelehrt, insbesondere von Jesus selbst. Nur die fantastischen Ausmalungen sind mittelalterliche Erdichtungen, die zum Teil auf heidnischen Überlieferungen basieren. Falsch daran ist zum Beispiel, dass der Bibel zufolge Teufel und Dämonen nicht die Verdammten quälen, sondern selber gerichtet und gepeinigt werden, denn für sie ist die Hölle ursprünglich bestimmt und bereitet. Matthäus 25, Vers 41, Judas 1, Vers 6, Offenbarung 20, Vers 10. Auch die mittelalterliche römisch-katholische Auffassung, welche Menschen in der Hölle enden werden, war falsch. Darauf werden wir in Kapitel 5 eingehen. Moderne theologische Auffassungen. Die Höllenauffassung der meisten heutigen Theologen ist aber keineswegs biblischer als die landläufige mittelalterliche Vorstellung. In Kirchen und christlichen Publikationen ist nur noch selten von der Hölle die Rede. Jemand sagte: Früher hatten die Leute Angst vor der Hölle, heute haben die Pfarrer Angst, über die Hölle zu predigen. Wenn die Hölle überhaupt erwähnt wird, dann meistens in unverantwortlich verharmlosenden Aussagen. Im Mittelalter wurde die Hölle instrumentalisiert und falsch dargestellt. Heute wird sie von Kirchenleuten heruntergespielt oder geleugnet. Was ist fataler? Der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner sagte nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001: Wir haben uns angewöhnt, nicht mehr an die Hölle zu glauben. Nun bekommen wir eine bittere Lektion, dass es die Hölle in unserer Mitte gibt. Damit gibt er einerseits das Versäumnis seiner Kirche zu, auf die Hölle hinzuweisen, interpretiert dann aber die Hölle fälschlicherweise als etwas Irdisches, Zeitliches. Das Gleiche ist von dem bekannten Ausspruch zu halten: Wer den Himmel auf Erden herbeiführen will, bringt nur die Hölle. Andere Prediger und Autoren verharmlosen die Hölle, indem sie sie lediglich als Getrenntsein von Gott beschreiben. Doch diese Umschreibung wird der wirklichen Hölle bei weitem nicht gerecht. Eine solche Trennung von Gott hält der Ungläubige ja für überhaupt nichts Schlimmes. Er will schließlich ohnehin nichts mit Gott zu tun haben. Diese Vorstellung bedeutet für ihn keine Strafe und keine Schmerzen, und geht weit an den biblischen Aussagen vorbei. Die Hölle ist nach Jesu eigenen Aussagen Schmerz und Strafe, zum Beispiel Matthäus 25, Vers 46. Das darf niemand verschweigen, der die biblische Botschaft weitergeben will. Wieder andere versuchen, die Hölle zu vergeistigen und verharmlosen sie, indem sie darunter lediglich einen immateriellen Zustand verstehen. Das Feuer, mit dem die Bibel die Hölle beschreibt, sei nur ein Bild. Der weltbekannte Fernsehprediger Robert Schuller sagte zum Beispiel in einem Interview auf die Frage: Glauben Sie, dass Menschen verloren gehen und in die Hölle kommen können? Mein Verständnis von Hölle liegt nahe bei dem, was der evangelikale Theologe John Stott sagt. Hölle nicht als Ort unendlicher Qualen in einem unauslöschlichen Feuer, sondern ein Tod der Seele. Das ewige Feuer in Matthäus 25, Vers 41 ist meiner Ansicht nach bildliche Sprache. Schuller verwechselt hier bildhafte Sprache und bildhafte Bedeutung. Die Bibel spricht manchmal in bildhafter Sprache von der buchstäblichen Hölle. Und sie spricht klar von einer leiblichen Auferstehung der Verlorenen, die dann eine leibliche Strafe erleiden. Und wenn auch einige biblische Beschreibungen der Hölle bildhaft sind, bedeutet das keineswegs, dass die Realität hinter den Bildern weniger schlimm ist, als das Bild es ausdrückt. In seinem Buch Selbstachtung, die neue Reformation, geht Schuller in seiner Verharmlosung sogar noch weiter und beschönigt: Die Hölle ist der Verlust des Stolzes, der natürlicherweise auf die Trennung von Gott folgt. Der katholisch-ökumenische Autor Anselm Grün spekuliert in seinem Buch: Wenn ich in Gott hineinhorche sogar, wir dürfen hoffen, dass die Hölle leer ist. Die Ursache für die Hölle sei nämlich nur die Selbstverschließung der Menschen, und diese würde von Gottes Liebe immer überwunden. Das sind ganz unbiblische Hoffnungen und schlimme Täuschungen, denn Jesus warnte: Viele sind es, die auf dem breiten Weg ins Verderben gehen, und nur wenige, die den Weg zum Leben finden. Matthäus 7, Vers 13 bis 14. Zusammenfassend lassen sich in der modernen Theologie drei Trends festhalten. Erstens, das Thema Hölle wird ignoriert, obwohl Jesus darüber sehr häufig gesprochen hat. Zweitens, die Hölle als dauerhafte Strafe Gottes nach dem Tod wird abgestritten, obwohl Jesus dies klar lehrt. Und drittens, stattdessen wird die Hölle umdefiniert auf ein inneres oder geistiges Empfinden oder ein Erleben, das diesseitig oder zumindest zeitlich begrenzt ist. Man argumentiert: Wir wissen von Dichtern, Philosophen, Theologen und Therapeuten, die Hölle kann innen sein. Wie wir noch sehen werden, bezeugt die Bibel jedoch eine leibliche Auferstehung der verstorbenen Ungerechten, worauf ein ewiges, leibliches Gepeinigtwerden folgt. Höllenvergleiche im Sprachgebrauch. Wenngleich die Hölle in offiziellen christlichen Verlautbarungen nur noch selten vorkommt, so hat sie doch im alltäglichen Sprachgebrauch ihren festen Platz. Auch das trägt zur Verharmlosung und Verniedlichung der Hölle bei. Überall ist die Hölle los, selbst beim Sommerschlussverkauf. Die Werbepsychologie und die gottlose Spaßgesellschaft haben die Hölle sogar ins Gegenteil verkehrt und locken mit Höllenspaß oder höllischem Vergnügen. I'm on the highway to hell. Ich bin auf der Schnellstraße in die Hölle, röhrte 1979 Bon Scott, der Sänger der Rockband AC/DC. 6 Monate später erstickte er am eigenen Erbrochenen. Solche Perversitäten und Spöttereien haben dazu beigetragen, den Höllenbegriff zu verharmlosen oder zu verdrehen. So höhnte zum Beispiel der englische Literat George B. Shaw: Das Klima ist im Himmel sicher angenehmer, die Gesellschaft in der Hölle ist aber bestimmt interessanter. Ein amerikanischer Autor verfasste sogar ein Who is Who der Hölle, das die 10.000 bekanntesten Atheisten auflistet. Ein alter Spottspruch besagt, in der Hölle müssten all die schlechten Predigten gelesen werden, die auf Erden in den Kirchen gepredigt wurden. Heinrich Heine setzte dem noch eins drauf und meinte dazu: So schlimm ist es nicht in der Hölle, so raffinierte Qualen wird der Satan niemals ersinnen. Oft werden auch wirklich schlimme Notlagen und Drangsale als Hölle beschrieben. Geiseln berichten, sie haben bei ihren Peinigern die Hölle durchlebt. Schwere Krankheiten und Schmerzen werden als höllisch beschrieben. Auch seelisches Leid wie eine schlechte Kindheit oder Ehe oder Mobbing am Arbeitsplatz werden als Hölle betitelt. UNO-Generalsekretär Kofi Annan definierte die Aufgabe der UNO: Zwar können die Vereinten Nationen der Menschheit nicht den Himmel auf Erden bringen, aber sie müssen die Menschheit vor der Hölle retten. Sicher ist vieles irdische Leiden unvorstellbar grausam, aber auch diese Vergleiche verharmlosen die wirkliche Hölle. Denn in jedem irdischen Leid gibt es noch Gnadengaben Gottes, hilfreiche Freunde, zumindest zum Teil gesunde und funktionierende Organe und Gliedmaßen, genügend Lebensmittel, die sogar genossen werden können, Bewegungsfreiheit, Luft zum Atmen, Blumen zum Anschauen und vieles mehr. Manchmal ist uns etwas davon genommen, aber niemals alles. Aber in der Hölle wird es das tatsächlich alles nicht mehr geben. Diese Vorstellung vermittelt uns bereits jetzt eine Idee von der Hölle. Keinerlei Gnade und Güte Gottes mehr. Keinerlei Annehmlichkeiten oder Wohltaten, keine Blume, keine Ruhe, keine Schmerzfreiheit. In unserem Leben gilt, in jeder Sekunde gibt es Myriaden von Gründen, Gott dankbar zu sein für das, was wir von ihm unverdient empfangen. Die Hölle auf Erden? Der wahren Hölle am nächsten kommen vielleicht Leiden in Kriegszeiten. Wenn wir bedenken, dass die ewige Hölle noch weit schlimmer ist, können solche Leidensberichte uns eine kleine Vorahnung geben. Deshalb wollen wir hier beispielhaft drei Höllen auf Erden aus der Zeit des Dritten Reichs wiedergeben. Eine schlimmer als die andere. Der Autobahnbau unter Hitler, der Kessel von Stalingrad und der Horror der Konzentrationslager. Der Autobahnbau wird manchmal als einer der wenigen positiven Leistungen Hitlers angeführt. Doch auch dieses Unternehmen geschah unter grausamen Bedingungen. Die Autobahnen sollten wegen hoher Arbeitslosigkeit weitgehend ohne Bagger und Baumaschinen in beschäftigungsintensive Handarbeit erstellt werden. So mussten zigtausende Schwerstarbeit leisten bei Kiesgewinnung, Humusabhub, Abschachten der Bodenmassen und Aufschüttung der Dämme. Oft wurden Arbeiter aus den Großstädten an die Baustellen auf dem Lande zwangsweise abgeordnet, was eine lange Trennung von der Familie bedeutete. Mit einem Stundenlohn von 50 Pfennigen verdienten sie abzüglich ihrer Unterbringungskosten weniger, als sie als Arbeitslose an Unterstützung bekommen hätten. Untergebracht waren die Arbeiter in Behelfsquartieren wie Zelten, Baracken, Scheunen und Ställen. Auf 13 Quadratmetern waren 10 Mann untergebracht, ohne sanitäre Einrichtungen. Die Schichtarbeit störte den wenigen verbleibenden Schlaf. Essen und Trinkwasser mussten von weit her besorgt werden. Bei der Hitze in den Baracken war es unmöglich, Lebensmittel zu lagern, ganz zu schweigen von den unsäglichen Umständen in den fast unbeheizten und löchrigen Unterkünften im Winter. Zur Arbeitsstelle mussten die Arbeiter bis zu 16 Kilometer zu Fuß hin und abends wieder zurückgehen. Hinzu kam die schlechte Ernährung. So waren nicht nur Schwächeanfälle an der Tagesordnung, sondern ein bis dahin unbekanntes Leiden kam auf: die Schipper-Krankheit, Ermüdungsbrüche der unteren und oberen Wirbelsäule. Die Beiträge zur Krankenkasse wurden bei Autobahnbauarbeitern auf das Vierfache des normalen Satzes erhöht. Und auf jeden 6. fertigen Autobahnkilometer kam ein tödlich verunglückter Arbeiter. Streik und Arbeitsverweigerung waren bei den politischen Gegebenheiten undenkbar und selbst eine Krankmeldung konnte den Verdacht auf Vorsätzlichkeit wecken, sodass unter Umständen eine Deportation ins KZ drohte. Unter noch schlimmeren Umständen mussten die Juden arbeiten, die als Bestandteil ihrer Erniedrigung ab 1938 beim Autobahnbau eingesetzt wurden. So schlimm diese Zustände auch waren, genossen die Arbeiter doch viele Vorrechte und Freiheiten, die in der Hölle niemand haben wird. Das Gleiche trifft auch auf die noch viel schlimmere Situation im Kessel von Stalingrad zu. An der Ostfront der deutschen Wehrmacht in Russland war die 6. Armee des Generaloberst Paulus vom 19. November 1942 bis 2. Februar 1943 von der russischen Armee umzingelt. Die deutschen Soldaten verharrten im besetzten Stalingrad und hatten als einzigen Ausweg den Luftweg über den Flugplatz Pitomnik, wo deutsche Flugzeuge nur einen geringen Teil der 280.000 deutschen Soldaten ausfliegen konnten. Die verbliebene Armee wurde im eiskalten Winter ausgehungert und schließlich bezwungen. Ein Autor beschreibt das Grauen von Stalingrad. Die Straße von Stalingrad nach Pitomnik liegt unter dem Feuer der russischen Geschütze und unter den Angriffen tief.
Die Straße von Stalingrad nach Pitomnik liegt unter dem Feuer der russischen Geschütze und unter den Angriffen tieffliegender russischer Jäger. Sie ist ungeschützt den eisigen Schneestürmen preisgegeben, die vom Osten her über sie hinwegfegen. Wäre sie nicht durch zerbrochene Fahrzeuge aller Art, durch Stöhnen und Ächzen, durch die Hilferufe der Verwundeten, durch halbverwehte Leichen und Pferdekadaver gekennzeichnet, so würde man sie wohl nicht mehr finden. Die Bewegung der elenden Menschen mit Wunden und fahlen Gesichtern, ausgehöhlt vom Hunger und der Verzweiflung, ist grauenhaft. Auf Armen und Beinen, mit Krücken aufeinander gestützt, bewegt sich dieser Zug bei Tag und bei Nacht durch das feindliche Feuer. Auf Tragbahren, in Zeltbahnen über die hartgefrorene Erde geschleift, auf Munitionskisten, auf kläglichen Fahrzeugen liegen die Schwerverletzten, ausgeblutet und mit erfrorenen Gliedmaßen. Die Frage, ob es gelingt, einen Platz in einer Maschine zu erhalten, erweckt den schwächsten Lebensgeist zu herzklopfender Angst und ruft im bleichsten Gesicht noch das Leuchten einer Hoffnung hervor. Auf dem Flugplatz liegen sie zu Hunderten umher oder kauern sich dicht aneinander, um nicht in letzter Stunde vor der Rettung zu erfrieren. Sie starren auf die Maschinen, die zur Landung ansetzen. Sie kriechen über den Platz auf die Startbahn und bringen durch ihre Leiber die Flugzeuge bei der Landung in Gefahr. Sie klammern sich an die Räder der Fahrgestelle, an das Leitwerk, an die Männer der Besatzung. Sie erzählen ihnen fiebernd von ihren Schicksalen, um sie zu erweichen. Sie zeigen die Bilder ihrer Kinder, jammern, betteln. Es ereignet sich, dass sich Leute, die wegen Überlastung der Maschinen nicht mehr mitgenommen werden können, vor die Flugzeuge legen, zu ganzen Rudeln zusammengeballt. Es ereignet sich dann, dass die Maschinen über Menschen, in denen noch Leben ist, hinwegrollen. Die drinnen sitzen, spüren es wohl. Bei einer Tagesration von 50 Gramm Brot und etwas Pferdefleisch, bei 30 bis 40 Grad Kälte, bei eisigen Schneestürmen, dem pausenlosen Feuer der russischen Artillerie und der Salvengeschütze ausgeliefert, zum großen Teil ohne Munition und Verpflegung, hocken die letzten Trupps der Division in den Kellern unter den großen Gebäuden und warten stumpf auf das Ende. Mehr als 2000 Verwundete liegen ohne Pflege im mittleren Teilkessel in der früheren Ortskommandantur. Wer sich noch regen kann, springt aus den Fenstern auf die brennende Straße. Wer sich nicht regen kann, wird unter den einstürzenden Mauern begraben. Der Armeestab schätzt die Zahl der unversorgten Verwundeten in den drei Teilkesseln auf 30.000. Aber er weiß nicht, dass inzwischen Tausende der Unglücklichen verbrannt verhungert oder erfroren sind. In den Kellern, die man als Lazarette eingerichtet hat, reichen die Lebendigen immer wieder die Toten über sich hinweg bis zum Ausgang, wo sie liegen bleiben. Oft liegen Lebendige tagelang neben Toten, bis sie deren Tod bemerken. Denn man stirbt in Stalingrad, ohne ein Laut von sich zu geben. Es geschieht auch, dass hier und da ein Lebendiger, der kein Lebenszeichen von sich gibt, mit den Toten hinauswandert, um einem Kameraden Platz zu machen, der ihm nach wenigen Stunden auf dem gleichen Weg folgt.
Wenn es mir einmal nicht so gut geht hier im Wohlstandsdeutschland, denke ich daran, dass diese Soldaten damals gewiss liebend gern mit meiner Situation getauscht hätten. Dennoch hatten sie in ihrem Befinden einen großen Vorzug im Vergleich zur Hölle. Sie konnten noch Hoffnung haben, hoffen auf eine Befreiung oder vielleicht auf den Umweg nach einer Kriegsgefangenschaft irgendwann wieder daheim bei ihren Lieben zu sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber in der Hölle ist das Ende aller Hoffnungen. Noch weniger Hoffnung als in Stalingrad und noch martervollere Bedingungen gab es in den Konzentrationslagern, wo Juden zu Millionen vernichtet wurden. Ein Überlebender berichtet:
Unter Tritten und Schlägen mussten wir bis tief in die Nacht hinein unsere armen toten Freunde aus den Waggons schleppen. Nach der Arbeit, es war tiefe Nacht, standen wir und warteten in Angst, Pein und Spannung, bis ein neuer Befehl kam. Von 500 Menschen wurden 100 ausgesucht und weit fortgeführt. Lange Zeit mussten wir Kniebeugen machen, während wir Schießen und das Stöhnen unserer Freunde und unschuldiger Brüder und Schwestern hörten und dachten: Wann werden wir so weit sein? Ich war nun einer Arbeitsgruppe zugeteilt, die sich zunächst ausschließlich mit Toten zu beschäftigen hatte. Wir mussten die toten Körper etwa 300 Meter weit tragen. Manchmal mussten wir die Leichen mit einem Strick umbinden und hinter uns herziehen. Eine Unmenge SS-Männer und andere Wachleute haben uns bei unserer traurigen Arbeit beaufsichtigt und uns zu ihrem Vergnügen mit allen möglichen Instrumenten bearbeitet, wobei es nicht darauf ankam, ob sie uns auf die Köpfe oder auf die Körper schlugen. Von uns verlangte man, wir sollten nicht mehr gehen, sondern beim Tragen der Leichen nur noch rennen. Wir mussten es tun, wenn wir uns nicht unbarmherzigen Grausamkeiten aussetzen wollten. Wir mussten bei brennender Sonnenglut, ohne Essen und Trinken, bis zum späten Abend unsere traurige Arbeit verrichten. Wenn wir dann bei Nacht, gepeinigt von Durst und Hunger, abgehetzt in die Baracken kamen, war von unseren Freunden und Bekannten meistens keine Spur mehr zu sehen. Nach Not, Pein und Qual hatten sie den Tod und die Ruhe gefunden.
Die Grausamkeit der KZs darf auf keinen Fall relativiert werden. Was die KZs vielleicht sogar noch entsetzlicher macht als die Hölle, ist die Tatsache, dass sie auf einer himmelschreienden Ungerechtigkeit beruhten, die Hölle aber absolut gerecht sein wird. Die KZs waren Einrichtungen von bis ins Extremste verdorbenen Menschen. Die Hölle hingegen ist der gerechte Strafort, den der gerechte und heilige Gott zum Erweis seines gerechten Zorns für den Teufel und seine Dämonen bereitet hat. Matthäus 25, Vers 41. Ein bedeutender Unterschied ist, dass die KZs nur zeitweiliges Leid bedeuteten, die Hölle aber ewig währt. Die KZ-Häftlinge konnten hoffen zu überleben oder gar im Tod die oben genannte Ruhe zu finden. Von der Hölle jedoch heißt es: Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Offenbarung 14, Vers 11. Wenn wir in Kapitel 4 auf die Details der Hölle eingehen, können wir zurückdenken an diese Höllen auf Erden und werden feststellen, dass es in der ewigen Hölle noch unvorstellbar schlimmer sein wird weil den Verdammten jede Gabe Gottes, jeder freie Atemzug, jede schmerzfreie Körperstelle entzogen ist. Abschließend können wir über falsche Höllenvorstellungen festhalten. Die außer- und unbiblischen und mittelalterlichen Fantasien sind falsch. Die modern theologischen Leugnungen, Abschwächungen oder Umdeutungen der Hölle sind ebenso falsch. Das Ignorieren der Hölle in christlichen Predigten und Publikationen ist auch falsch. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff Hölle abgeschwächt, aber es gab und gibt Leiterfahrungen, die ansatzweise erahnen lassen, wie schlimm die Hölle sein muss.